Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
Wie definiert man schlechtes Timing? Vielleicht anhand dieses Beispiels. Da waren gerade 2 Jahre Corona und dann ist da diese Baumarktkette. Alle haben ihr die Türen eingerannt, die Umsätze sind durch die Decke gegangen. Und dann ist das Ganze vorbei. Und genau da beschließt der alte Chef, der 20 Jahre da war, ich gehe dann mal. Übernehmen Sie doch. Genauso ging es meinem heutigen Gast, Sebastian Gundel. Seit 2 Jahren ist er jetzt Chef von Obi. Vorher hat er im Unternehmen sich viel um die Digitalisierung gekümmert. Wie es sich anfühlt, in solche Fußstapfen zu treten, warum die Digitalisierung in dieser Branche von Bedeutung ist, das werde ich ihn gleich fragen. Und natürlich auch, ob wir jetzt wirklich alle schon wieder den nächsten Akkuschrauber kaufen müssen. Aber erstmal herzlich willkommen, Herr Gundel.
Hallo, Herr Fischer, danke für die Einladung.
Der erste Eindruck.
In der Corona-Zeit strömten viele Verbraucher in die Baumärkte, um Heim und Garten zu verschönern. Man konnte ja sonst auch gar nicht viel machen. Und dieser Sonderboom ist längst vorbei. Und jetzt kriselt auch noch der ganze Baubereich. Die Leute halten ihr Geld zusammen. Und all das kann natürlich nicht ohne Folgen für Obi bleiben. In der Branche fragen sich daher viele, wie hart wird jetzt das Sparprogramm für Obi?
Ja, trifft das die aktuelle Situation, was mein Kollege Herr Hielscher da beschreibt?
Ja, das ist also, was in Bezug auf das Timing, was Sie eingeführt haben, ungewöhnlich die Begrüßung so, muss ich sagen, habe ich noch nicht erlebt, aber sie ist nicht so falsch, das ist ja richtig. Also wir hatten eine Corona-Hochphase und am Ende der Corona-Hochphase, als dann auch noch multiple Krisen gestartet sind, das war ja nicht nur kein Corona-Boom mehr, sondern dann kamen ja noch die Inflation, die Lieferkettenproblematiken hinzu, da waren ja noch mehr Themen dabei. Habe ich tatsächlich die Aufgabe bekommen, als CEO das Unternehmen nach 20 Jahren zu führen. Trotzdem habe ich mich extrem über die Aufgabe gefreut, weil es ein tolles Unternehmen ist, weil es eine wahnsinnig tolle Marke ist und die Aufgabe natürlich eine große ist. Aber am Ende gucke ich bei solchen Sachen immer gerne auch auf die Chancen, die man hat. Und am Ende ist es so, wenn der Wind mal von vorne weht, dann hat man auch gute Gründe für Veränderungen und an manchen Stellen haben wir eben auch durchaus eine Veränderungsgeschichte, die wir schreiben, eine Transformationsgeschichte und da ist es besser, wenn man eben auch spürt, dass man sich verändern muss, als wenn alles einem zufliegt.
Ja, ich hatte es ja auch kurz gesagt, Sie sind jetzt ja nicht erst seit gerade eben bei Obi, Sie waren ja davor auch schon einige Zeit im Unternehmen. Trotzdem ist es ja so, wenn man dann so einen Chefposten übernimmt, man tritt ja auch mit irgendeiner Agenda an oder man verkauft sich ja auch selbst sozusagen dem Aufsichtsrat dann, warum man jetzt der richtige Mann an der Stelle ist. Womit sind Sie denn da angetreten vor dann 2 Jahren?
Ja, ich bin damit angetreten, dass ich den Aufsichtsrat davon überzeugen wollte und es auch am Ende getan habe, dass wir eben genau nicht so weitermachen, wie wir bisher die letzten 50 Jahre gemacht haben. Ich glaube, alles zu seiner Zeit. Obi hat eine tolle Geschichte geschrieben. Obi gehört zu den bekanntesten Marken. Aber trotzdem sind wir eben als starker stationär Player gestartet und es sind viele Wettbewerber rechts und links entstanden. Die Kundenansprüche und Anforderungen haben sich auch verändert. Und mein Pitch quasi war, dass ich gesagt habe, wir stehen im Endeffekt für das Zuhause und die Gärten unserer Kunden eigentlich noch für einen viel größeren Markt als am Ende nur in Anführungszeichen Baumarkt im Sinne von, da ist die große Box, 10.000 Quadratmeter, ich fahre hin und suche mir meine Produkte selber, sondern da sind noch viel, viel mehr Möglichkeiten, Chancen, dem Kunden nützlich zu sein, wenn wir ihn begleiten, wenn wir ihn wirklich verstehen, in seinem Zuhause und in seinen Gärten Werte zu schaffen, dass er sich wohlfühlt, dass er sich so individuell gestaltet und das ist ja auch eine tolle Vision, denn Leben tun wir alle in unserem Zuhause, in unseren Gärten und da gibt es dann durchaus auch Wachstumschancen, die ich dem Aufsichtsrat, denke ich, glaubhaft vermittelt habe, dass da mit der Marke Obi große Chancen liegen. Und das hat die am Ende dann auch überzeugt. Natürlich in einem schwierigen Marktumfeld, wie Sie es beschrieben haben, überhaupt keine Frage. Aber das ist auch keine Einjahresgeschichte, die wir hier schreiben wollen, sondern das ist eben eine mehrjährige Aufgabe.
Ja, wir schauen gleich bestimmt auch noch mal ein bisschen darauf, wie gut Sie da jetzt sozusagen schon vorankommen und was da so die nächsten Schritte sind. Erstmal würde ich aber gerne sozusagen einen Schritt zurückgehen und so kurz auch mit Ihnen ein bisschen über Ihre Karriere plaudern. Die liest sich ja erstmal ein bisschen wie aus so einem Beraterlehrbuch. Was mit Wirtschaft studiert, dann auch noch promoviert, dann angefangen bei einer Beratung und dann zu einem Kunden gegangen und dann da relativ zügig in verantwortungsvolle Position bekommen. War das so vorgezeichnet und Ihr Plan?
Nein, das war nicht vorgezeichnet. Es war auch kein Kunde, Obi. Das stimmt nicht dabei. Es war kein Kunde. Aber es stimmt schon, auf dem Papier ist das so, wie Sie beschrieben haben, aber es war nicht vorgezeichnet. Also ich war tatsächlich, als ich an der Uni war, habe ich auch promoviert, wie Sie es angesprochen haben, in VWL. Und da war auch tatsächlich noch mein Ziel damit, als ich gestartet habe, eher ein anderes, nämlich, dass ich eher in der Wissenschaft bleibe. Und das war deswegen nicht vorgezeichnet.
Okay, also auch wenn man sozusagen noch einen Schritt weiter zurückgeht, das ist jetzt nicht so, dass Sie als Jugendlicher gesagt hätten, mein Berufswunsch ist Manager.
Nein, nein.
Was hätten Sie dann da gesagt?
Ach, ich glaube, ich habe immer ein bisschen vom Fußball geträumt, aber da kam es nie wirklich zu. Das war irgendwo im Hintergrund, wo ich geträumt habe. Und ich habe da verschiedene Dinge durchgespielt. Mein Vater ist Arzt gewesen und deswegen habe ich auch Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht und habe mich auch damit beschäftigt. Ich habe dann mal Jura überlegt. Also schon ehrlicherweise, aber eher auf den klassischen Studiengängen, würde ich es mal bezeichnen. Das war schon so das, was ich so in meinem Vorstellungsraum hatte, aber nicht konkret genug.
Und waren Sie denn jemand, wo man gesagt hätte, also jetzt Schulfreunde von Ihnen oder so, das ist so ein Typ Führungskraft sozusagen, also der irgendwie sich hervorgetan hat, im Sinne von eine Leitfigur auch für andere schon zu sein oder so?
Also Klassensprecher war ich nie. Deswegen, man müsste meine Klassenkameraden von früher fragen, ich weiß es nicht. Da habe ich nicht mehr so viel Kontakte. Habe ich vor kurzem auch drüber nachgedacht, dadurch, dass ich früh von zu Hause auch dann weggezogen bin, hat sich das alles ein bisschen verlaufen. Ich weiß nicht, was die heute sagen würden, ob das schon absehbar war oder nicht. Im Studium schon eher.
Ja, okay, aber das heißt, Sie haben während der Schulzeit sozusagen einmal den Wohnort gewechselt dann?
Nein, nach der Schule und dann nach dem Abitur.
Ja, okay. Und dann haben Sie sich aber doch für, also Sie sagten ja VWL in Münster entschieden. War das dann zu dem Zeitpunkt schon eine fokussiertere Entscheidung oder auch, also ist manchmal jetzt weniger VWL, sondern eher BWL ist ja auch manchmal so ein bisschen so, dass ich bin mir noch nicht ganz sicher, also orientiere ich mich da noch ein bisschen weiter im Studium?
Ja, ich glaube, das hat schon mitgeschwungen. Mich hat es interessiert. Also ich habe mich einfach für die Wirtschaft interessiert. Damals schon ein bisschen stärker VWL. Ich habe eher den Wirtschaftsteil und der ist ja eher volkswirtschaftsnah heute in den Wirtschaftszeitungen, die ich dann gelesen habe. Und da habe ich mich für interessiert und daher kam das dann. Und dann natürlich im Hinterkopf mit dem Studium bleibst du aber breit aufgestellt.
Ja, aber Sie haben sozusagen einfach klassisch Abitur gemacht und dann angefangen zu studieren,
ja,
ohne
Zivildienst
jetzt weitere Haken,
dann,
von denen wir irgendwas wüssten. Okay.
Nein, keine weiteren Haken, relativ langweilig.
Ja, und dann haben Sie in Münster studiert und dann auch gleich da promoviert, weil Sie dann doch, so klang das jetzt gerade sozusagen, gefallen an dem Fachinhalt dann doch.
Genau, ich hatte mich inhaltlich einfach für Themen interessiert. Das hat mir Spaß gemacht, auch in der Diplomarbeit da tiefer zu gehen und zu forschen. Und das habe ich dann auch tatsächlich direkt im Anschluss daran in Münster weitergemacht. Aber auch an eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, wo ich auch an einem Lehrstuhl gearbeitet habe mit Drittmittelforschung und auch Aufträgen für Fremde. Und da ist man schon so ein bisschen in so ein Beratungsgeschäft reingekommen. Ja. Natürlich mit volkswirtschaftlichem Hintergrund, aber ich hatte halt Kundenkontakt. Es ging um einen Auftrag. Ich musste mir meine Arbeitszeit einteilen. Wie viel mache ich für den Auftrag? Wie viel mache ich für die eigene Forschung? Wie viel bleibt für die Lehre übrig? Und so bin ich so ein bisschen reingekommen in eben auch das wirtschaftliche Umfeld. Und dann habe ich so einen klassischen Workshop in einer Beratung mal mitgemacht.
Okay, also weil Sie dann doch irgendwann für sich die Entscheidung gefällt haben, nach der Promotion will ich jetzt, also dann scheinen Sie sich ja doch vorher schon sozusagen ein bisschen aktiv.
Während der Promotion war das. Ja. Während der Promotion habe ich dann, dadurch, dass ich Drittmittelforschung gemacht habe, bin ich so ein bisschen offener gewesen, einfach von meiner Arbeitsweise und habe in dem Zusammenhang dann an so einem Beratungsworkshop teilgenommen. Die wurden damals zumindest sehr häufig angeboten. Irgendwie 3 Tage Workshop, wo du dann gearbeitet hast und in einem Team und abends irgendwie noch zusammengesessen bist, dann einmal feiern gegangen bist. Ja. Und das hat mir als ein sehr dynamisches Umfeld einfach gut gefallen. Gleichzeitig habe ich während der Promotion auch festgestellt, dass das rein wissenschaftliche Arbeiten mir zwar Spaß gemacht hat, aber mir dann so tatsächlich auch ein bisschen die Dynamik da drin gefehlt hat.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber gleichzeitig ist es ja so, diese Promotion ist ja auch eine Art Investition letztlich in eine erstmal wissenschaftliche Karriere. Und gerade bei Beratungen fangen ja auch viele direkt jetzt nach Bachelor, Master oder eben dann noch vielleicht noch Diplom an. Da hat man doch wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen das Gefühl, ich verschwende doch dann irgendwie jetzt auch das, was ich eigentlich schon investiert habe in die wissenschaftliche Karriere, oder?
Nein, den Gedanken hatte ich ehrlicherweise nie. Ich habe relativ zügig promoviert, nebenher gearbeitet am Lehrstuhl. Und dann mich so nach der Hälfte der Promotion war mir dann klarer, was ich machen will. nämlich dann in die Wirtschaft zu gehen. Und dann war ich umso zielstrebiger eigentlich bei meiner Dissertation. Also hatte nicht das Gefühl, dass mir das irgendwie, dass ich da irgendwo was verschwendet hatte.
Okay, also dann eher das sozusagen, mache ich jetzt auch noch zu Ende. Jetzt habe ich schon damit angefangen, aber eigentlich will ich dann woanders hin. Ja. Und dann sind Sie ja zu einer Beratung, OCNC hieß die, gehört inzwischen zu EY gegangen. Das ist jetzt ja keine von den ganz etablierten, ganz großen, kein McKinsey, kein BCG. War das eine bewusste Entscheidung oder haben die Sie einfach nicht genommen?
Teils. Tatsächlich war ich bei BCG im Bewerbungsgespräch und die haben mich dann am Ende nicht genommen. Und bei OCNC war es aber vor allem auch, dass die extrem stark im Handel waren. Und das ist eine Branche, die mich interessiert hat, weil sie so kundennah ist. Ich finde immer gut Dinge, die ich mir vorstellen kann mit meinem eigenen Gedankenkopf von damals. Ich
meine, so das wie war VWL jetzt zum Beispiel.
hier Teile von VWL, für die gilt das auch. Aber wenn ich damals zu der Zeit vor 20 Jahren, als man da durch die Fußgängerzone gegangen ist, hat man viele Händler gesehen. Heute sieht man die ja auch auf anderen Wegen. Und da konnte man sich irgendwie immer was drunter vorstellen. Ja. Und deswegen fand ich Handel einfach ein extrem spannendes Feld. Und die waren stark im Handel. Und das hat mich, ich habe mir verschiedene Beratungen angeguckt. Und als die sich vorgestellt haben, fand ich das überzeugend. Neben der Kultur und dem Team, das ich da kennengelernt habe, das eben extrem offen und nahbar war und das hat auf mich einen guten Eindruck gemacht.
Ja, okay. Und dann haben Sie da angefangen, ein paar Jahre da gearbeitet. War das so, wie man sich das als klischeemäßig von einem jungen Berater vorstellt? Also harte Arbeitszeiten?
Genau so.
Ja?
Absolut
genau so. Und es hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht?
Es hat mir Spaß gemacht, weil die berühmte auch Klischee-Lernkurve, die ist da schon steil. Man lernt extrem schnell, ob es jetzt bei praktischen Dingen ist wie Excel, PowerPoint, aber dann auch die Vielfalt der Fragestellungen, der Branchen, auch dann nochmal, wie gesagt, als Volkswirt dann auch nochmal die BWLer-Details, aber aus On-the-Job lernt. Das hat mir schon extrem gut gefallen und da verging die Zeit relativ zügig und das Team war immer motiviert und deswegen sind die langen Arbeitszeiten auch gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Man hat ja auch angefangen zu arbeiten.
Da
hat man auch, also ich hatte da zumindest und habe dann immer noch einen extrem hohen Drive und habe nicht geguckt, wann ich irgendwo Freizeit habe.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Und steckt dieser Berater immer noch in Ihnen?
Nee, also ich glaube sicherlich, dass ich viele, dass ich natürlich ein gewisses analytisches Verständnis, wenn ich auf Themen gucke, mit die mir erstmal so analytisch versuche zu erarbeiten bei manchen Dingen und wahrscheinlich jetzt auch nicht der unstrukturierteste Mensch bin. Das sind alles Dinge, die dir im Beraterleben helfen, aber am Ende war die Beraterzeit bei mir 3 Jahre und das ist jetzt im Vergleich zu meiner Zeit bei OBI gering.
Genau, da bin ich auf 13 Jahre insgesamt schon gekommen?
Ja, ich bin jetzt im 2012 habe ich angefangen, also ich bin jetzt im 12. Jahr.
Ja, okay. Ja. Und jetzt sagten Sie ja eben, dass es kein Kundenprojekt war, wo Sie da sozusagen hingewechselt sind. Das heißt aber, Sie sind abgeworben worden oder Sie haben sich irgendwann bewusst gesagt, okay, ich will doch wieder raus aus diesem Beratungsumfeld und ich gucke mich von mir aus um.
Nee, ich bin von einem Headhunter angesprochen worden. Damals, wird wahrscheinlich immer noch so ähnlich sein, ist das häufiger mal passiert. Aber OBI war dann eine Stelle, wo ich tatsächlich mal die Gespräche geführt habe, weil ich die Marke spannend fand. Und auch wenn ich jetzt nicht der Heimwerkerkönig zu dem Zeitpunkt war, war es trotzdem ein Unternehmen, wo ich mir eben viel vorstellen konnte, was ich gerade in der Einführung gesagt habe, was da eigentlich aus Kundensicht alles möglich ist. Also wie man Werte schaffen kann. Ich meine, unsere Industrie, Heimwerken, DIY, zu Hause ist voller Unsicherheiten geprägt, voller Themen, die für Kunden ungelöst sind. Und da hat man schon so ein bisschen das Gespür, wenn man sich ein bisschen mit Handel und den Kunden beschäftigt, da kann man Werte schaffen, da kann man Lösungen anbieten. Und das hat mich damals irgendwie überzeugt. Plus dann, als ich vor Ort war, habe ich auch das Gefühl gehabt, als ich das Bewerbungsgespräch mit dem damaligen CEO hatte, das ist auch eine Persönlichkeit, von der ich auch noch was mitnehmen kann und lernen kann. Und beides
gleichzeitig
ist dann auch so
finde ich, fragt man sich aber ja auch, wenn man jetzt so 10, 15 Jahre zurückdenkt, also als das ungefähr war, und ich denke dann so an Baumärkte zu der Zeit, dann ist das ja schon ein sehr festgefahrenes Geschäftsfeld irgendwie auch gewesen, oder? Also ich habe irgendwie so mehr oder weniger so ein Oligopol von 3, 4 großen. Praktika gab es ja, glaube ich, schon nicht mehr.
Und, doch, die gab es damals noch.
Die gab es da gerade noch, okay. Und dann, die dann sozusagen den Markt relativ unter sich aufgeteilt haben und ja, die sich darauf verlassen können, dass die Deutschen halt Heimwerker sind und deswegen immer brav ihre Schrauben da kaufen.
Ja, also wenn es so bequem wäre, dann das, also das, nee, also so ist es nicht. So bequem war es nicht und so bequem ist es nicht. Also das ist sicherlich so, dass es viele Baumärkte gibt, die man kennt und die es seit vielen Jahren gibt. Aber es hat sich auch eine Menge verändert. Also als ich angefangen habe, hat Amazon noch keine Riesenrolle in dem Markt gespielt. Und während ich da war, konnten wir da jährlich zugucken, wie die am Ende innerhalb von 4, 5 Jahren mit den Umsätzen an uns vorbeigezogen sind, weil sie natürlich in bestimmten Kategorien einfach dann ein sehr convenient Angebot für den Kunden bereitstellen. Also da ist schon eine Dynamik drin, die ich nicht verneinen möchte. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, dass die Deutschen gerne heimwerken und wir immer leben. Und deswegen das Zuhause auch ganz, ganz viele Events mit sich bringt, wo immer wieder Änderungsimpulse da sind. Sie haben vorher Corona angesprochen, aber auch jetzt, vielleicht sprechen wir nachher noch drüber, wo es um energetisch Sanieren und Renovieren geht, alter Wohnbebaubestand. Also es gibt immer was zu tun tatsächlich in unserer Branche und deswegen
jetzt müssen wir aufpassen, dass sie keine Claims von anderen Firmen hier unter die Leute bringen.
Die machen auch einen guten Job.
Aber als sie dann damals angetreten sind, die haben jetzt ja schon den Aufstieg von Amazon, der dann ja in den Jahren darauf recht rasant einsetzte, angesprochen. War das denn das schon explizit ein Thema? Also sind sie dafür geholt worden schon für digitale Themen?
Nee, aber das ist relativ zügig dann gestartet und nicht so sehr digitale Themen, sondern eher die Frage, was heißt das für uns? Mhm. Was ist unsere Antwort darauf? Also ich glaube, unsere Antwort ist nie, also kann nicht sein, wir kopieren irgendwas in dem Fall, bei Amazon erst recht nicht. Aber das war durchaus damals mein erster Job, Corporate Development, auch wieder so, würde in ihr klassisches Thema passen von der Beratung, wo gehe ich da als nächstes hin, wenn ich noch nicht so profiliert bin am Ende auch mit dem, was man dann genau kann und tut. Und so bin ich dann eben im Strategiebereich Corporate Development dann auch bei OBI gestartet.
Aber trotzdem haben Sie sich ja dann intern relativ schnell dieses Thema, ja, ich nenne es jetzt so banal, Digitales irgendwie zu eigen gemacht, oder?
Ja und nein. Also das ist gar nicht, das wird oft immer so beschrieben. Ja. Und gut, dass wir jetzt auch mal drüber sprechen. Das ist nur in Teilen richtig. Also ich habe eigentlich bei OBI sehr, sehr viel, bin angefangen und habe erstmal Marktprozesse verschlankt und vereinfacht. Und danach Kundenorientierungsprogramm gestartet. Dann haben wir uns um Marketing gekümmert. Also es waren viele Themen, die noch gar nicht in dem digitalen Bereich verortet waren. Das ist dann erst mit OBI Next gestartet. 2017 war das, wo wir die Antwort finden wollten, wie sieht der Baumarkt der Zukunft aus. Das war dann ultimativ die Antwort auf all die Veränderungen und die Digitalisierung. Da sind wir mit OBI Next gestartet in Köln. Zum gleichen Zeitpunkt habe ich dann allerdings auch OBI Österreich übernommen und damit die Verantwortung für, ja, am Ende für unsere Flächen auch, für unsere Mitarbeitenden in den Märkten, da wo das Geschäft stattfindet, auch heute noch der Großteil der Umsätze gemacht wird, habe ich das gleichzeitig bekommen und das war 2017.
Okay. Was ich aber immer eine sehr interessante Frage finde, ist so dieses, wenn man den Aufstieg auch innerhalb eines Unternehmens sich anguckt, was ist so der Moment, wo aus einer irgendwie vielversprechenden Führungskraft dann tatsächlich so jemand ist, der auch mal einen CEO von einem Unternehmen oder einen Vorstand werden könnte? Gibt es da bei Ihnen was, wo Sie sagen würde, das war so ein Projekt oder das war irgendwie eine Person, mit der ich zusammengearbeitet habe oder eine bestimmte Zeit, die da für mich einfach besonders wichtig war?
Also ich glaube, die Momente sind dann da, wenn sie auch wirklich operative Verantwortung übernehmen und nicht nur beratend zur Seite stehen und sagen, was könnte man machen, was sollte man tun, guck mal, da habe ich was analysiert und ist das nicht besser, das so zu machen, sondern dann, wenn man dann wirklich auch die Verantwortung für das übernimmt und einen Plan hat, ein Ziel hat und den dann auch erreichen muss. Und das war genau mit dem Österreich-Thema, neben dem Next-Thema der Fall, aber in OBI Österreich, haben wir im Endeffekt nach einer Baumax-Übernahme, die 1,5 Jahre davor stattfand, der ist ja dann insolvent gegangen, haben wir 40 Märkte in Österreich übernommen, hatten aber schon ein paar Märkte und dann ging es eben auch, wie führen wir die zusammen? Im Endeffekt Post-Merger war das dann, aber gleichzeitig auch Wachstum nach vorne, die Menschen mitnehmen und auch zeigen, dass wir eben nicht so eine gemütliche Bewegung, wie Sie sie vorher in Ihrem Oligopol geschrieben haben, hinlegen können, sondern auch mit einer Dynamik eben auch ein Stück weit versuchen, den Markt zu verändern. Und das war damals meine Aufgabe und die war sehr, sehr operativ, sehr messbar, sehr anfassbar, sehr erlebbar.
Ja, und was war da Ihr Erfolgsrezept oder was hat Sie da besonders gemacht, Ihre Herangehensweise daran?
Ja, ich glaube am Ende gar nicht so digital. Es war tatsächlich, ich kann mich noch erinnern, als wir den Kickoff hatten, als ich dann Österreich übernommen hat mit allen Marktleitern in Österreich und meinem Team, das ich dann mir dafür ausgesucht habe, mit denen ich das gemeinsam machen möchte, da sind wir wirklich gestartet und haben gesagt, ja, wir glauben daran, dass nur zufriedene Mitarbeiter Kunden zufrieden machen können und nur zufriedene Kunden kommen wieder und nur dann können wir Marktanteile gewinnen, dann können wir den Umsatz steigern und dann am Ende ist dann die Resultante auch, dass wir unsere Ergebnisse steigern. Das klingt jetzt relativ trivial, ist es auch am Ende, aber das dann im täglichen Tun so umzusetzen und dann auch wirklich anzuwenden, hatten die österreichischen Kollegen zumindest so davor noch nicht gehört und haben mich dann auch ein bisschen ungläubig angeschaut, war mein Eindruck, als ich dann von den Umsatzplänen erzählt habe, wie viel mehr Umsatz wir sozusagen auf der bestehenden Fläche damit hinbekommen wollen. Aber ein Jahr später, als wir dann gesehen haben, dass es geklappt hat, waren sie dann nicht mehr ungläubig, sondern haben an sich selbst auch geglaubt. Ja. Und dann haben wir wirklich eine gute Wachstumsstory in Österreich hingelegt und Marktanteile stark gesteigert, Umsätze stark gesteigert und am Ende auch die Ergebnisse unseren Businessplan übertroffen, den ich damals mit auf den Weg bekommen habe, als ich gestartet bin. Und das war sicherlich nicht nur an die Fähigkeit für die Organisation wichtig zu wissen, dass man auch im bestehenden Geschäft Dinge verändern kann, sondern sicherlich auch für mich selbst und für alle Beteiligten ein guter Beweis, dass ich es hinkriegen kann und der dann auch sicherlich notwendig war auf der Reise innerhalb des Unternehmens zum CEO.
Und das heißt aber, das waren die Mitarbeiter des Unternehmens, was sie übernommen hatten? Also
beide zusammen, okay. Also die gemerged. Wir hatten 20 eigene Märkte, 40 Märkte dazugekommen von Baumax und ich kann am Ende nicht sagen, was der eine, was der andere. Ja. Für mich waren es alles Obi-Mitarbeitende und wir haben das gemeinsam gemacht.
Ja, ja, ich meinte jetzt auch eher so auf die Dynamik in so einem Team. Das stelle ich mir auch, also das ist ja durchaus auch interessant. Vielleicht, also die eine Hälfte, die durchaus dann, also in den letzten Jahren ganz positive Erfahrungen gemacht hat und die andere oder besser die anderen zwei Drittel, die aus einer sehr schwierigen Phase kommen und irgendwie da vielleicht auch nicht so richtig dran glauben, dass sich das noch wieder ändert.
Genau, aber die dann umso dankbarer auch waren, als sie dann gesehen haben, dass wir an sie glauben, an das Geschäftsmodell glauben, dass es weitergeht. Das war, glaube ich, auch durchaus gut, dass es da so eine gewisse Mischung gab, so jetzt in der Rückbetrachtung.
Mhm. Und trotzdem ist es ja so, wie Sie an meinen Fragen gemerkt haben, irgendwie haben Sie ja dieses Label digital so ein bisschen mit aufgeklebt bekommen, was Ihnen doch zumindest nicht geschadet hat, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich will es auch gar nicht abstreifen. Ich will nur erzählen, was die Erfolge dann waren. Ich glaube, sicherlich bin ich mit dem Start von Obi Next, haben wir auch viele digitale Themen gestartet. Wir haben mit unserer Hey Obi App ein Produkt geschaffen, mit dem die Idee, wir wollen den Kunden begleiten bei seinem Zuhause und nicht nur eine Shopping-App schaffen, sondern wir wollen dich verstehen als Kunden, in deinem Zuhause immer ansprechbar sein, nützlich sein, egal wo du bist, auch wenn du zu Hause vor deinem Projekt stehst und nicht weißt, wie du den Unterboden gestalten sollst für deine Terrasse, kannst du eine Videoberatung aufrufen und die Experten bei uns in den Märkten mit dir verbinden. Das ist die Idee, die damals die wegweisend war für die Richtung, die Obi Next eingeschlagen hat. Die ist natürlich sehr, sehr stark mit Technologie und Digitalem verbunden und daher kommt das sicherlich.
Haben sich denn die Wachstumshoffnungen, auch die man da hatte, dann jetzt so in dem Maße erfüllt, wie sie das dachten? Weil also meine Erinnerung ist schon so ein bisschen so vor ein paar Jahren, gab es zumindest einige, die doch gedacht haben, naja, also das, was bei, sagen wir mal, Klamotten passiert ist, das wird mehr oder weniger jetzt bei sehr vielen Produkten in der gleichen Geschwindigkeit und auch in der gleichen Marktdurchdringung letztlich passieren. Und dann ist es ja zumindest bisher noch nicht so gekommen. Ist das nur eine Frage der Zeit aus Ihrer Sicht?
Nein, das wird so extrem nicht kommen, einfach weil auch die Natur unserer Produkte anders ist. Und das ist am Ende auch gut so für uns, weil ich glaube, es wird nur aus stationär und digital gemeinsam funktionieren können. Mhm. Wir verkaufen von der kleinen Schraube bis zum Sack Zement, über die Blumenerde, über die Pflanze, über eine Sauna. Also das ist ja morphologisch, logistisch vielfältiger kann es kaum gehen, als es bei uns ist. Und das ist eben der große Unterschied zu Klamotten oder Consumer Electronics oder einer Parfümerie, das eben dann eher ein Paketgeschäft oder sonst wie ist. Und wenn es logistisch herausfordernd ist, dann hat es eben auch natürliche Grenzen, zumindest in der Entwicklung oder in der absoluten Ausprägung des Online-Anteils. Und das ist ja genau das, was wir auch mit unserem Ansatz verbinden wollen. Wir sind stolz auf unsere vielen Märkte, die wir haben, wo wir sehr nah beim Kunden sind. In 20 Minuten erreicht jeder Kunde einen Obi-Markt. Aber wir haben eben auch eine sehr, sehr hohe Reichweite digital. Und die Dinge miteinander zu verknüpfen, muss unser Schlüssel sein. Und Sie haben mich gefragt, ob sich's lohnt. Ich habe dann eine schöne Kennzahl, die ich da immer wieder gerne anführe, wenn ich das gefragt werde. Wir wissen aus unserer Heobi, aus unseren Accounts, wo wir unsere Kunden kennen, einer unserer Ziele, wissen wir, dass ein Kunde, der nur online einkauft, 250 Euro im Jahr ausgibt, ein Kunde, der nur stationär einkauft, 450 Euro ausgibt und ein Kunde, der online und stationär bei Obi einkauft, 1000 Euro ausgibt.
Ja.
Und da sehen Sie, dass da durchaus sich gegenseitig befruchtende Themen sind. Und wenn wir es schaffen, da Kunden so gut zu bedienen und zu verstehen über beide Kanäle, dann können wir die Kunden besser begleiten, als wenn wir das nur in einem Kanal tun würden.
Ja. Und wenn man das jetzt mal aufs ganz Persönliche runterbricht, wie hat sich Ihr eigenes Einkaufsverhalten in den letzten Jahren geändert? Wie ich gerade sagte, es gibt, glaube ich, so ein paar Produkte, da machen das sehr viele von uns schon seit sehr langer Zeit. Aber ist da noch mal viel dazugekommen?
An digitalen
Einkaufen?
Ich kaufe ehrlicherweise gar nicht so viel ein. Ich bin gar nicht der beste Mensch, der das berichten könnte. Meine Frau ist eher diejenige, die, sie sagt auch immer, ich kaufe dann die falschen Sachen und zu schnell und nehme zu wenig Zeit für eine vernünftige Recherche. Deswegen kann ich das gar nicht so, bin ich da gar nicht das beste Testimonial. Yeah. Also wenn ich selber bei Obi kaufe, dann habe ich jetzt durchaus auch ein paar digitalere Sachen gekauft. Tatsächlich diese Woche. Wir haben bei uns in der Wand ein Loch, weil davor mal eine Alarmanlage dran war und jetzt wurde die entfernt und dann hat der Elektriker mich einfach mit dem Loch in der Wand hinterlassen. Ja. Und ich habe einfach ein Foto davon gemacht, bei uns in der Heobi-App reingepostet und innerhalb von 2 Stunden hatte ich die Antwort, was ich machen soll und hat der Kollege mir das in die Einkaufsliste gelegt. Hier die Abdeckhaube und da das Acryl und dann habe ich kaufen gedrückt und 2 Tage später war es da. Und das ist schon was ich vor 10 Jahren nicht gemacht hätte.
Ja.
Weil es nicht gab.
Chefsache.
Ja, da sind wir schon so ein bisschen bei Ihrem persönlichen Alltag und wie Sie den so gestalten. Wir bitten ja unsere Gäste immer auch einen Gegenstand mitzubringen, der irgendwie ihr Leben oder ihren Alltag eben ganz gut schildert oder den sie oft bei sich haben. Ich glaube, ich kann schon sehen, was Sie uns da ungefähr mitgebracht haben. Vielleicht holen Sie es mal da hinten aus der Ecke hervor. Es ist schwarz und weiß und rund.
Es ist ein Fußball, ja.
Ein Fußball, eindeutig. Und ein spezieller oder...
Nee, das ist kein spezieller Fußball, das ist einfach nur ein Symbol für Fußball.
Okay, okay. Das heißt, Sie kicken im Alltag oder wie?
Ja, leider immer weniger. Ich habe mich verletzt und werde immer älter und deswegen ist es, mir mein Arzt verboten, eigentlich noch Fußball zu spielen, aber ich habe bis vor kurzem sehr gerne Fußball gespielt. Ich glaube auch, dass ich es noch nicht ganz aufgegeben habe. Sobald meine Knie sich wieder gut anfühlen, werde ich das auch wieder versuchen. Ich spiele gerne Fußball, ich schaue gerne Fußball und ich begleite auch meine Kinder gerne beim Fußballspielen. Ist für mich Entspannung und das ist für mich was mich schon immer begleitet hat. Ich habe tatsächlich nie im Verein gespielt früher, aber danach im Studium und egal wo, habe ich immer versucht, auch als Kind habe ich auf der Straße Fußball gespielt. Also das ist schon was mich einfach immer begleitet bis heute.
Okay, weil Sie sagten ja vorhin auch, als ich Sie sozusagen nach Ihrer Jugend fragte, dass das sozusagen ein ferner Traum war. Aber wenn Sie dann sozusagen nicht im Verein waren, dann haben Sie das ja anscheinend nie so ganz versucht, ernsthaft zu verfolgen.
Nein.
Sondern immer nur auf einem Hobby-Level. Und gibt es trotzdem spektakuläre Erfolge rückblickend, besondere Fallrückzieher im Garten, von denen Sie berichten können oder so?
Ja, das Obi-Fußballturnier mit den Märkten, das habe ich durchaus mal gewonnen.
Oh.
Und da würde ich auch behaupten, habe ich auch durchaus einen Anteil an dem Sieg gehabt. Ich habe mich legendär, ich bin zu spät gekommen zum Turnierstart und habe mich dann legendär selber eingewechselt, wie Günther Netzer damals, beim Stand von 0-0 und habe dann wirklich mit 2 magischen Momenten, die mir danach auch so nicht wieder gelungen sind, wo ich nur den Ball über den Fuß habe tropfen lassen und er ist dann über den Torwart drüber reingesprungen. Also da könnte ich schon so ein paar abendfüllende Geschichten erzählen, was mir da alles mal Tolles gelungen hat, wie das eben so bei bei verhinderten Fußballstars ist, haben die dann die besonders guten Geschichten, was alles geklappt hat.
Da war es dann schon zu spät für den Seiteneinstieg in die Profikarriere.
Exakt.
Ja. Sehr gut. Aber das heißt, integrieren Sie Sport sonst so in Ihren Alltag? Weil also so schön Fußball als Jugendlicher ist, wenn man irgendwie nebenbei einen Job und eine Familie hat, dann ist es ja doch eher schwierig, das da noch mit unterzubringen.
Ja, also ich habe auch, also ich Fußball finde ich einfach auch aus Berufswegen toll. Ich finde, Fußball passt auch gut zu Obi. Fußball ist ein Sport für alle, Obi ist für alle. Also wir sind da auch im Breitensport und unterstützen gerne auch Jugendteams mit Trikotsätzen. Also auch da begegnet es mir im Beruf. Aber auch, ja, ich schaff's jetzt. Am Anfang habe ich auch bei Obi, da gab es so eine Hobby Orange Dynamite, gab es so eine Hobby-Truppe, die dann am Abend dann noch gespielt hat. Das habe ich auch am Anfang noch mitgemacht. Das mache ich gerade weniger. Ich schaff's eigentlich bei den alten Herren, spiele ich bei mir im Dorf, wenn es die Beine zulassen. Das ist dann mittwochabends und mal sonntags. Das habe ich auch hingekriegt. Und wie gesagt, meine zwei meiner drei Kinder spielen auch Fußball. Also da bin ich dann auch am Wochenende auf dem Fußballplatz mal anzufinden. Also es gibt genügend Möglichkeiten, auch mit meinem Job dem Fußball noch treu zu bleiben.
Jetzt sagten Sie gerade bei Ihnen auf dem Dorf. Das heißt, leben Sie dann in der Nähe der Obi-Zentrale?
Ich wohne in Düsseldorf und im Vorort von Düsseldorf.
Ah, okay. Und also 45 Minuten. Aber Ihr Arbeitsplatz ist in Wermelskirchen?
Ja, 45 Minuten mit dem Auto.
Okay, ja. Als Sie damals diese Digitaleinheit, Sie sagten ja den Namen vorhin schon, Obi Next gegründet haben, da haben Sie die ja nicht in Wermelskirchen angesiedelt, sondern quasi einmal den Berg runter in Köln. Ja, das ging ja wahrscheinlich auch darum, da sozusagen die digitalen Talente besser zu bekommen. Gleichzeitig ist das ja keine einfache Entscheidung, so sich so von dem Unternehmen so abzugrenzen, oder? Und das Neue und das Alte so voneinander zu teilen, oder?
Absolut, das ist genau die Diskussion, die wir da hatten, das Spannungsfeld, das dazwischen ist. Deswegen sind wir nicht nach Berlin gegangen, weil was dann auch viele gemacht haben mit ähnlichen Zielen, das war zu weit weg. Wir wollten die Nähe auch zum Kern haben, aber trotzdem natürlich einen besseren Zugang zu auch digitalen Talenten haben. Und den haben wir in Köln gesehen und es hat sich auch bewahrheitet. Das hat also auch dort gut funktioniert. Aber Sie sprechen was Richtiges an. Mittlerweile sind wir ein Unternehmen, ein Obi. Und machen da auch keine Trennung mehr. Und dann ist es auch gut, dass wir am Ende nur eine halbe Stunde Fahrzeit voneinander entfernt waren und jetzt eben nicht Berlin und Wermelskirchen überbrücken mussten. Weil am Ende, wir haben eine gemeinsame Vision und da brauchen wir auch die unterschiedlichen Fähigkeiten bei uns im Unternehmen. Und diese Wertschätzung dafür, die halte ich auch als einer meiner wichtigsten Aufgaben, das klarzumachen, dass das nur als Team funktioniert und wir tatsächlich die unterschiedlichen Fähigkeiten nicht nur in den Zentralfunktionen benötigen, sondern eben genau auch aus unseren Märkten kommt und auch das Zusammenspiel mit den Märkten.
Jetzt mussten Sie ja in letzter Zeit nicht nur Personal aufgebaut, wie erst mit der Digitaleinheit, sondern zuletzt auch, wenn ich das richtig notiert habe, in zwei Runden jeweils 150 Stellen abgebaut. Haben Sie die dann auch in der Zentralverwaltung abgebaut? Haben Sie die dann auch in den verschiedenen Bereichen gleichmäßig abgebaut oder ist da dann der Digitalteil sozusagen ungeschoren davon gekommen?
Also es hat nicht irgendwo ein Rasenmäher stattgefunden im Sinne von überall gleich viel. Wir machen das schon mit dem Ziel, eine zukunftsfähige Organisation zu entwickeln. Obi ist 52 Jahre alt und da sind eben auch gewisse Strukturen historisch auch bedingt und berechtigt, aber dann eben auch gewachsen. Und das ist genau eben unsere Aufgabe in der Transformation, auch die Organisation zukunftsfähig aufzustellen. Und entsprechend verschieben sich dort Anforderungen und Profile, die wir benötigen. Und so in dem Lichte ist das dann auch zu sehen. Also wir haben auch in der Zeit, wenn Sie das jetzt zusammenrechnen, dann auch auf der anderen Seite auch technologische Fähigkeiten aufgebaut in demselben Zeitraum, um die 100. Und das ist eben tatsächlich ein Stück weit auch eine Verschiebung an Anforderungen, die wir brauchen, um unsere Zukunftsvision zum Leben zu bringen.
Aber verschärft sich dann, also gerade diese Befürchtung, die Sie ja eben auch geschildert hatten beim Aufbau, dass man das dann woanders macht, verschärft sich nicht gerade in so einer eher schwierigen Situation dann möglicherweise diese Wahrnehmung, dass die Leute, die in der alten Zentrale sind, sozusagen dann immer mehr den Eindruck bekommen, okay, also wir sind sozusagen die abgemeldet sind und die Dynamik, die findet nur noch woanders statt?
Also ich glaube, das war wahrscheinlich tatsächlich einer der Befürchtungen am Anfang, als wir das mit Obi Next gestartet haben. Ja. Und deswegen habe ich es auch gerade betont, wir pflegen auch intern seit kurzem den Begriff Obi Next nicht mehr. Nicht, weil wir nicht stolz sind auf das, was wir gemacht haben, sondern weil wir klar machen wollen, dass es ein Obi gibt und wir eine Vision haben, in der wir die unterschiedlichen Fähigkeiten brauchen. Ich selber verbringe mehr Zeit in Wermelskirchen als in Köln und weil da einfach noch mehr Kollegen arbeiten und der Vorstand dort auch öfter zusammenkommt. Und so müssen wir es auch sehen. Also wir haben alle Standorte bei uns oder die beiden unterschiedlichen Standorte, wenn wir jetzt von Deutschland den Zentralstandorten sprechen, haben ihre Berechtigung und leisten ihren großen Beitrag zu dem, was wir vorhaben und was wir gerade machen. Und die Befürchtung ist, glaube ich, wenn Sie heute fragen würden, würde ich behaupten, dass die Befürchtung nicht mehr da ist, weil uns das, denke ich, in den letzten 1,5 Jahren ganz gut gelungen ist, klarzumachen, dass wir alle gemeinsam dran arbeiten. Das ist auch einer unserer Werte, die wir auch mit meinem Staat dann nochmal hervorgehoben haben, unseren OBI-Werten. Und da ist einer unserer Werte Gemeinschaft. Und da geht es genau darum, dass wir diese unterschiedlichen Fähigkeiten brauchen. Mhm.
Ja, jetzt konnten Sie sich ja lange Zeit sozusagen der größte Baumarkt Deutschlands nennen. Zuletzt hieß es, dass Bauhaus quasi aufgeschlossen habe. Inwiefern ist das eine wichtige Kennziffer für Sie?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Das ist für mich keine super entscheidende Kennziffer, weil ich habe es am Eingang schon gesagt, dass ich, als ich mit den Shareholdern um den Job des CEOs gepitcht habe quasi und mich vorgestellt habe, meine Ideen, da habe ich ja schon gesagt, wir müssen den Markt breiter betrachten und wir müssen eigentlich die Vertriebskanaldenke Baumarkt verlassen, weil am Ende müssen wir uns um den Kunden kümmern und auf den Kunden schauen und schauen, was er für Bedürfnisse hat, wie kann er sein Zuhause, seine Garten so gestalten, dass er sich individuell wohlfühlt, seinen Bedürfnissen entspricht, seinem Geldbeutel, auch seinen Fähigkeiten, was er eigentlich selber machen kann und vielleicht lieber machen lässt. Und wenn ich den Blick nehme, dann darf ich gar nicht so eng nur auf meine Wettbewerber aus dem klassischen Baumarkt schauen, sondern da muss ich genau den Blick breiter haben, weil so im Endeffekt auch das ist, was der Kunde erlebt. Möchte damit aber nicht kleinreden, dass es so eingetreten ist, was Sie gesagt haben für den deutschen Markt. Und deswegen ist das durchaus für uns natürlich auch ein Ansporn, nach vorne uns zu entwickeln. Ich glaube, solche Entwicklungen sind nie eine Momentaufnahme. Das ist immer ein Ergebnis von den Handlungen und den Maßnahmen über Zeit. Und natürlich haben wir auch die Bestrebungen zu wachsen. Und wenn es dann am Ende dazu reicht, in der Betrachtung Baumarktkategorie den Bauhaus wieder zu schlagen, dann nehme ich das gerne mit. Ist jetzt aber nicht mein erstes Ziel.
Ja, und in dieser erweiterten Betrachtung, was sind dann da neue Konkurrenten, auf die Sie dann gucken, die Sie vielleicht früher nicht als Konkurrenten gesehen hätten?
Konkurrenten oder Partner. Also ich glaube auch, unser Ansatz ist auch sehr partnerschaftlich mit zu arbeiten, nicht nur mit unseren Franchise-Partnern und unseren Lieferanten, sondern auch anderen Partnern, die eben dem Kunden auch helfen können, ihr Zuhause schöner zu gestalten. Wenn Sie bei uns heute auf die obi.de gehen, dann finden Sie auch Antworten und Möglichkeiten, wie Sie sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach bringen lassen können oder einen Pool im Garten bauen lassen können. Das ist jetzt nichts, was Sie bei uns im Hochregallager liegen finden, sondern das ist was, ein Service, den wir eben bei obi anbieten und den wir am Ende kuratiert den Kunden begleiten und zur Lösung bringen. Und dieses Angebot geht dann eher in eine Fachhandelsrichtung, die wir damit anbieten. Also der Markt wird da weniger markengetrieben. Da kann ich Ihnen nicht den einen Spieler sagen, der da irgendwie unser Konkurrent ist oder unser Partner. Und das ist ja genau auch unsere Chance, weil obi so bekannt ist, stehen wir eben genau dafür. Und die anderen, die kennen Sie gar nicht.
Okay, also dann ist es sozusagen eher in diesem so Projekt gedacht sozusagen, dass Sie das dann anschauen und dann sind es ja fast eher Dienstleister,
manchmal sind es Produkte, es können sowohl partnerschaftlich Produkterweiterungen sein, die nicht lagernd in jedem Markt sinnvoll sind, weil sie eben entsprechend großsperrig sind oder nur alle 15 Jahre von einem Kunden gekauft werden und deswegen macht es keinen Sinn, die in jedem unserer Märkte lagernd da zu haben, weil der Kunde sie auch nicht sofort kauft, sondern sich erstmal informiert und dann bestellt. Aber es kann eben sich auch um mehrere Produkte geben, die dann umgesetzt werden und deswegen eher eine Dienstleistung sind, die ich einkaufe, wie ein neues Terrassendach. Also auch bei obi gibt es Terrassenüberdachungen zu mitnehmen, aber das ist eher ja, für den einfachen Gebrauch, würde ich mal behaupten. Und wenn Sie dann eine Terrassenüberdachung haben, die vielleicht auch noch irgendwie automatisch auf und zu fährt oder die Ihnen installiert wird, weil das irgendwie eine schwierige Konstruktion ist, dann können Sie die bei OBI eben zukünftig auch erwerben.
Ja, aber das heißt ja auch, ein ganz wichtiger Partner sind dann ja zwangsläufig Handwerker. Wenn ich jetzt so an die Handwerker denke, mit denen ich in meinem Leben zu tun hatte, wenn ich irgendwas eben so sozusagen umgesetzt habe, dann lästert der normale Handwerker eigentlich gerne über Produkte aus dem Baumarkt oder das, was der Privatmann sich so selbst im Baumarkt kauft. Inwiefern ist das sozusagen diese Kluft zwischen diesen scheinbaren Welten ein Problem?
Das war in der Vergangenheit sicherlich so und das habe ich auch vernommen das ein oder andere Mal. Aber da, wir erlauben unseren Handwerkern auch ihre Materialien zu verkaufen. Da sind wir auch offen und das ist genau das, was ich meine. Auch auf Produktebene gibt es eben dann auch Kategorien und Bereiche, die eben dann in qualitativ andere Dimensionen reingehen, die eben nicht der DIY-Kunde, der es eben selber macht und eben extrem auf den Preis schaut. Ich meine, DIY kommt ja auch von einer der Kernbenefits für den Kunden, sind ja Geld zu sparen. Mhm. Ich mache es selber und ich kann die in der Materialauswahl auch noch auf den Preis Einfluss nehmen und damit kann ich Geld sparen. Und ich glaube, das ist auch in diesen Zeiten ein extrem relevantes Kriterium für Kunden. Aber der dann vielleicht nicht die Fähigkeiten hat oder das Geld hat oder nicht die Zeit hat, der kann auch auf einen Handwerker zurückgreifen. Und da müssen wir auch dann sicherlich auch den Zugang zu verschiedenen Produkten öffnen. Und das haben wir auch mit der Strategie getan. Mhm. Genau auch das nicht mehr als ein Kriterium des Scheiterns für dieses Geschäft gelten zu lassen.
Ja. Wir sprachen ja gerade auch schon über Ihre Zeit in Österreich, die ja sozusagen Ihre Karriere doch sehr geprägt hat. Was da ja auch draus spricht, ist ja, dass OBI im Vergleich jetzt wieder zu den anderen Konkurrenten ja doch der internationalste der deutschen Baumärkte ist. Inwiefern prägt das Unternehmen, macht das bei OBI anders als andere Baumärkte?
Dafür fehlt mir natürlich der Vergleich zu anderen Baumärkten. Aber es ist richtig, wir sind in 10 anderen Ländern aktiv und da sind wir auch stolz drauf und das prägt auch OBI und das wollen wir auch in der Zukunft vielleicht sogar noch stärker leben, dass wir eben auch die Unterschiedlichkeiten, die wir haben, die unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir auch in den Ländern haben, auch in Polen ist zum Beispiel ein toller Beschaffungsmarkt auch, wo viele Fliesen und Möbel herkommen und die noch stärker auch für uns als Gruppe zu nutzen. Nicht nur die Fähigkeiten in den Ländern, sondern auch die dann in den einzelnen OBI-Zentralen ist für uns auch ein guter Ansporn, nach vorne noch besser international zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da können wir uns sogar noch verbessern.
Und ist es denn tatsächlich so, dass Deutschland so ein besonderes Heimwerkervolk ist oder gibt es durchaus auch andere Märkte, wo das eigentlich ähnlich ausgeprägt ist?
Also ich habe gerade die Polen angesprochen, das ist auch ein tolles Heimwerkerland. Ja. Also da ist durchaus auch eine Menge Dynamik, eine hohe Qualität da und viele also hohe Qualität am Handel, aber auch hohe Fähigkeiten der Kunden. Also auch in Osteuropa ist das gut ausgeprägt. Auch die Ungarn haben eine hohe Eigentumsquote von über 90% im Eigentum und sobald man Eigentum hat, steigt natürlich auch nochmal das Bedürfnis, am Zuhause was zu verändern. Jeden Euro, den man da reinsteckt, der ist auch wertsteigernd. Und das treibt auch in Osteuropa viele Kundinnen und Kunden an.
Aber sind denn Ihre Ambitionen auch OBI international stark auf Wachstum zu trimmen? Ich meine, die deutschen Discounter haben ja sozusagen damit auch in anderen Nationen letztlich dieses Discounter-Prinzip überhaupt erst zu etablieren, sehr große Erfolge gefeiert. Ist das auch sozusagen OBI als der andere Länder, wo es vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, dann zu Heimwerkernationen erst macht?
Also wir sind in den Ländern, in denen wir aktiv sind, da sind wir gerne. Da würden wir gerne auch die Vision, die ich beschrieben habe, auch überall zum Leben erwecken und nicht nur für Deutschland. Wir wollen ein Geschäftsmodell bei OBI betreiben und das heißt auch, dass wir genauso auch unsere internationalen Länder und damit auch unsere Kunden im Auge haben und die genauso bedienen wollen, wie wir das in Deutschland tun. Absolut. Aber natürlich wissen wir, dass unterschiedliche Reifegrade da sind, unterschiedliche Budgets da sind und deswegen gibt es da natürlich auch eine gewisse unterschiedliche Muster, was läuft gut, was läuft nicht gut und was ist nachgefragt.
Aber es gibt jetzt nicht in dem Sinne eine Expansionsagenda für Sie?
Noch nicht. Also klar haben wir immer wieder auch Gedanken und sehen auch Möglichkeiten auch für noch weiteres Wachstum. Aber ich glaube, haben wir momentan mehr als genug zu tun, unsere aktuellen Themen zu Ende zu bringen und erfolgreich zu machen. Und wenn wir das hinbekommen haben, dann können wir uns sicherlich auch noch über eine Erweiterung auch geografischer Natur Gedanken machen.
Aber
aktuell nicht.
Das heißt dann aktuell das, was Sie eben sagten, diese Erweiterung des Spektrums auf andere Felder, wie das ist das, wo Sie noch mittendrin sind in dem Sinne.
Absolut, sagen. Okay. Da sind wir noch mitten im drin, da haben wir ja erst angefangen mit vor eineinhalb Jahren, als ich übernommen habe und da wirklich noch an vielen Stellen sind, einige dieser Dinge sind da auch noch in den Kinderschuhen und jetzt auch noch eher in einem Pilot, KA-Pilot vielleicht nicht mehr, aber wirklich noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Und das muss zu einer Reife kommen und dann müssen wir es auch in andere Länder bringen und auf die Fläche bringen und skalierbar machen, wie das so schön heißt. Das ist noch eine Menge Arbeit vor uns und wenn wir das alles erledigt haben und dann die gute Formel haben, dann können wir uns auch noch über weitere Dinge Gedanken machen.
Und aber mit dieser Baumarktversorgung in Deutschland, die Sie sagten, alle 20 Kilometer, also oder jeder hat im Umkreis von 20 Kilometer einen Obi-Baumarkt, da sind Sie auch da dann in der Fläche gut aufgestellt, würden Sie sagen, oder?
Da sind wir gut aufgestellt. Trotzdem habe ich auch nichts dagegen, wenn wir noch mehr Baumärkte, Obi-Baumärkte sind. Also das ist, die physische Präsenz ist gut für uns und die steht uns gut zu Gesicht. Wir haben ja auch Franchising und auch über Franchising wollen wir wachsen. Damit ist Obi groß geworden. Ja. Wir haben es eine Zeit lang dann ein bisschen vernachlässigt und das ist auch mit meinem, steht auch auf meiner Agenda und auf meinem Programm. Wissen auch unsere Franchise-Partner, dass wir sehr dankbar sind, dass wir Franchise-Partner haben, die Obi hervorragend vertreten, die mit Obi, glaube ich, auch gut wachsen können und auch zufrieden sind. Und da noch stärker zu wachsen, ist durchaus auch einer unserer Ziele, die wir haben.
Machen Sie das dann in allen Ländern gleich oder ist das sozusagen nur in Deutschland?
Das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja. Wir haben in der Schweiz, in Österreich, ein bisschen in Italien und in Deutschland Franchising. In den anderen Ländern haben wir kein Franchising.
Okay. Ja.
Was Obi aber Franchise-Partner dürfen sich natürlich gerne bei Obi melden, wenn sie wachsen wollen und einen Obi-Markt eröffnen wollen. Dann gehört das, ist das absolut Bestandteil unserer Strategie und da würden wir uns freuen.
Ja, jetzt habe ich ja eingangs sozusagen diese verschiedenen Baustellen auch geschildert, die Sie haben oder auch die schwierige Situation, in der Sie angetreten sind. Eine Sache, die Obi auch noch besonders macht, ist die Zugehörigkeit, zumindest zu großen Teilen, zum Tengelmann-Reich, wo es ja auch in den letzten Jahren einige Verwerfungen gegeben hat. Inwiefern hat Sie das berührt oder haben Sie das als Konzern mitbekommen?
Deutlich weniger, als Sie denken. Ich habe ein extrem vertrauensvolles Verhältnis und Zusammenarbeit mit dem Christian Haub. Und das ist das, worauf ich mich, was für mich zählt. Und ansonsten konzentriere ich mich auf meinen Job bei Obi.
Und könnte Obi mal ein Kandidat für einen Börsengang sein?
Nein, also solche Pläne haben wir momentan nicht. Ich lese das auch ab und an in der Zeitung. Ich weiß auch nicht, woher das herkommt. Das ist weder aktuell geplant noch morgen geplant. Aber weiß nicht, wo es herkommt.
Okay, von Ihnen dann zumindest schon mal nicht, notieren wir hiermit.
Nein.
Letzte Worte.
Ja, und damit sind wir dann auch schon fast am Ende unserer Zeit. Bevor wir uns aber ganz trennen, haben wir noch drei Rubriken, die ich gerne mit Ihnen durchgehen würde. Und zwar ist das zum einen eine Entweder-Oder-Frage, dann ein Zitat, zu dem Sie sich sozusagen bekennen müssten und dann noch einen Satz, den Sie vollenden sollten. Wir fangen mal an mit der Entweder-Oder-Frage. Homeoffice oder Büro?
Büro.
Eindeutig.
Wir haben bei Obi eine 3+2-Regelung. 3 Tage Büro, 2 Tage Homeoffice für unsere Mitarbeitenden in den Store-Support-Centern, wie wir unsere Zentralfunk-Standorte nennen. Store-Support-Center beinhaltet ja auch schon eine Menge an unserem internen Verständnis, dass wir immer auch interne Kunden haben. Wenn wir nicht direkt am Kunden arbeiten, in den Märkten als Verkäufer, das ist unser erster Job. Und am Ende geht es auch darum, wenn Sie von 40.000 Mitarbeitern über 90% auf der Fläche arbeiten, dann ist das auch eine Form von Gemeinschaft, dass wir nicht, die können ja nicht zu Hause arbeiten. Also die stehen jeden Tag im Obi-Markt und sind da beim Kunden. Natürlich wissen wir, dass auch Homeoffice manchmal Vorteile hat, wenn ich was extrem konzentriert machen muss. Und bei manchen Profilen wird es auch echt knapp, wenn man nur auf 2 Standorte in Deutschland konzentriert ist, gerade auf Technologieprofilen. Da sind wir dann auch flexibler, was die Regelung anbelangt. Aber ansonsten haben wir die Regelung. Und ich persönlich finde es auch gut, mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch täglich zu sehen. Und aus der Interaktion entsteht Kultur, entsteht Verständnis füreinander. Wir haben eine Vision und am Ende fühlt es sich auch besser an, finde ich. Ich meine, wir haben gerade eingangs auch darüber gesprochen, dass wir den Podcast hier von Angesicht zu Angesicht machen. Finde ich persönlich auch angenehmer, als wenn ich Ihnen jetzt über den Bildschirm gegenübertreten würde. Und das übertrage ich dann auch auf die Zusammenarbeit, die wir da haben. Und Werte und Kultur der Zusammenarbeit ist uns einfach wichtig, gerade in der Transformation.
Ja.
Das ist die lange Antwort.
Dann versuchen wir es bei der zweiten etwas kürzer zu machen. Ich hätte gerne ein paar Jahre früher gewusst, dass.
Puh, was hätte ich gerne ein paar Jahre früher gewusst? Das ist eine, habe ich mich noch nicht gefragt. Ich sehe immer, gucke immer neu auf Chancen und Herausforderungen und gucke weniger zurück. Was ist denn da jetzt die richtige Antwort? Wahrscheinlich hätte ich an der ein oder anderen Stelle, ich glaube, so was so technologische Entwicklungen anbelangt, wie viel man da ausprobiert, was man selber macht, was irgendwie mal im Markt entsteht und zu einer Standardlösung wird. Ich glaube, wenn man da 5 Jahre vorausspult und wüsste, was jetzt da wäre, dann könnte man so ein paar Versuche, könnte man eine Menge Geld sparen, ein paar Versuche sich ersparen, und rückblickend gilt das für uns genauso. Aber das ist jetzt, weil ich unbedingt Ihnen eine Antwort liefern wollte.
Okay, und dann hätte ich noch für Sie als Volkswirt ein Zitat von Alan Friedman: The business of business is business.
Boah, da haben Sie mich jetzt auch wieder erwischt, da weiß ich gar nicht so richtig, was er damit alles sagen will. Was ist denn Ihre Deutung?
Na gut, die klassische Zitat. Deutung ist so, dass die Wirtschaftswelt um sich nichts anderes zu kümmern hat und für nichts anderes verantwortlich ist als für gutes Wirtschaften und nicht darum, sich in irgendwas anderes einzumischen oder sonst halt außer einfach nur auf ihr Geschäft zu schauen, und für alles andere sind andere zuständig.
Ja, in manchen Stellen, das weiß ich, das würde ich jetzt, glaube ich, so komplett nicht unterschreiben. Also ich glaube, wir haben schon, ich verstehe uns zumindest auch extrem nah am Menschen, sowohl was unsere Kunden anbelangt, die zu verstehen, das kann man natürlich auch sagen, ist mein Business, klar, aber auch die Mitarbeitenden, die wir dafür brauchen und die hier bei OBI jeden Tag einen tollen Job leisten, auf die ich total stolz bin, da ist das schon auch viel, viel Mensch, Kultur und Mitnehmen, und deswegen wäre mir der Satz, glaube ich, ein bisschen zu simpel.
Ja, okay. Haben Sie sich denn zum Beispiel in dieser ganzen AfD-Diskussion, haben Sie sich da eingemischt Anfang des Jahres?
Ja, wir haben uns eingemischt. Wir haben, können Sie bei uns auch auf LinkedIn sehen, wir haben ein Statement veröffentlicht, in dem wir jede Form von Extremismus nicht unterstützen, nicht teilen und am Ende auch mit unserem Verständnis und unseren Werten im Widerspruch steht. Ich habe vorher Gemeinschaft angesprochen, da zählt für uns auch Diversität dazu von unterschiedlichen. Ich habe heute viel über unterschiedliche Fähigkeiten gesprochen, aber das können Sie auch auf viele andere Formen von Diversität beziehen, die uns da wichtig ist. Und so haben wir uns positioniert, ohne allerdings dann, und da bin ich dann bei Milton Friedman, ohne dann aber allerdings auch politische Wahlempfehlungen und sonst was abzugeben. Ich glaube, da sollten wir uns auf unseren Job konzentrieren, den Kunden zu bedienen und nicht Politik zu machen.
Ja. Vielen Dank für diese Antwort und auch insgesamt, dass Sie hier zu Besuch waren, Herr Gundel. Hat mich sehr gefreut. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, liebe Hörer, wenn Sie noch Anmerkungen, Wünsche auch für zukünftige Gäste haben, die wir mal einladen sollten, dann schreiben Sie uns gerne unter chefgespräch@vivo.de. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Tschüss.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt, und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.